Diese Episode wird dir präsentiert von AirUp. Mehr Wasser trinken, dank Geschmack durch Duft.
Welcome to my G-Spot.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein wunderschöner, haariger G-Spot. Wieso ist der G-Spot haarig? Ich sag's mal so, schaut auf YouTube vorbei. Hier möchte ich mit euch über alle Themen sprechen, die mich interessieren. Das sind Themen wie Schönheitseingriffe, Feminismus, Sex, Liebe, Freundinnenschaften, Unternehmerinnentum und so weiter. Jede Woche möchte ich mit euch ein neues Thema erkunden, mit all seinen Höhen und Tiefen und all den Fragen, die ich und sicherlich ihr auch habt. Mit dabei sind Gästinnen, das sind bekannte Menschen, Freundinnen, Expertinnen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns jede Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass alle sich hier willkommen fühlen. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Wenn Frauen an der Spitze wären, dann. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass die Geschäftswelt sehr männerdominiert ist. Und desto länger ich in meiner Rolle als Unternehmerin agiere, desto öfter frage ich mich, wie würde die Welt aussehen, wenn das nicht so wäre und mehr Frauen in Machtpositionen arbeiten würden? Wie würde unsere Werbung dann aussehen? Gäbe es mehr Gleichberechtigung, weniger Sexismus, weniger Armut, fairere Arbeitsverhältnisse? Irgendwie klingt das nach einer Barbie-inszenierten Traumwelt, in der ich ehrlich gesagt gerne leben würde. Aber Moment mal. Ist diese Traumwelt vielleicht gar nicht mal so träumerisch, sondern in der Zukunft erreichbar? Keine Sorge, liebe Männer, ihr dürft in unserer Welt auch teilnehmen. Unter unseren Bedingungen. Die wichtigste, wir sind alle gleich viel wert. Wir Frauen wurden natürlich auch von den patriarchalen Strukturen geprägt, weswegen ich jetzt nicht sagen möchte, dass jede einzelne Entscheidung, die eine Frau trifft, zu mehr Gleichberechtigung führt. Doch wenn wir es schaffen, mehr Frauen die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zu treffen, zu leiten und die Gesellschaft mitzugestalten, dann hilft uns das allen. Frauen, die im Alltag nicht repräsentiert werden. Frauen, die bei ihrer Arbeit weniger Chancen bekommen. Frauen, die weniger Lohn als Männer bekommen. Wir kreieren damit also definitiv eine fairere Wirtschaftswelt. Heute möchte ich mit euch über Female Leadership sprechen. Ich durfte bereits Unternehmerinnen kennenlernen, die genau diese Ziele erreichen wollen und sehr erfolgreich sind. Mit einigen von ihnen arbeite ich zusammen, unter anderem mit Anni. Ann-Sophie Klaus ist Mitgründerin der Female Company, die eine Vielzahl von Perioden-, Schwangerschafts- und Intimprodukten herstellt und sich mit ihren vielen erfolgreichen Kampagnen für das Abbauen von gesellschaftlichen Tabus, zum Beispiel zum Thema Periode oder Schwangerschaft, einsetzt. Ihre Social-Media-Kanäle sind informativ und beliebt, ihr Unternehmen erfolgreich. Als Frau an der Spitze setzt sie sich gegen Vorurteile in der Gründerinnen-Szene und den männlich dominierten Führungsebenen durch. Willkommen.
Danke dir, Steffi.
Wie fühlst du dich?
Großartig in deinem plüschigen Environment hier.
Das freut mich. Also man nimmt ein paar Fusseln mit. Ich sag dir das schon mal im Voraus.
Ja.
Aber man nimmt es in Kauf.
Sehr gut. Ja, die schwarze Wahl war falsch. Das kann ich schon mal sagen. Aber ganz ehrlich, ich freue mich, hier haarig rauszugehen. Das wird großartig.
Danke. An alle nochmal, ich ermutige euch, auf YouTube mal vorbeizuschauen. Just saying. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, damit wir dich besser kennenlernen können und damit wir uns so ein bisschen warm reden können. Ich würde gerne dein letzter Moment spielen. Du kannst gerne kurz und prägnant antworten oder länger ausholen, ganz wie es dir passt. Dein letzter krasser Erfolgsmoment.
Heute, witzigerweise. Wir haben gerade Strategiewoche und wir haben so ein Recap gemacht, wie das letzte Jahr lief. Und das lief richtig geil. Und es ist voll schön, das Team zu sehen, die alle so abgerackert haben und manchmal auch in ihrem kleinen Detail so irgendwie drinstecken. Und dann siehst du das große Picture und du siehst, mega, alles richtig gemacht.
Voll schön. Also es ist für dich vor allem auch Erfolg zu sehen, dass andere
ja, dass die Arbeit sich sozusagen gelohnt hat und andere das dann sehen und ja, sich dann empowered fühlen dadurch.
Ja, manchmal bist du auch in deinem kleinen Computer-Hole. Mhm. Und dann zu sehen, dass das Team dann so anfängt zu strahlen und wieder so voll mit Energie ins neue Jahr geht, das ist schon ein mega schöner Moment.
Das glaube ich dir. Dein letztes Mal als Gründerin unterschätzt?
Ach, vor ein paar Wochen Investorenkonferenz. Und ganz viele Gründer da gewesen, männlich, weiblich etc. Und dann stellst du die Company vor, du pitchst die Periode, ne? Und die alle denken erstmal so, oh,
oh ne? Nein.
So ein bisschen. Und dann gehst du aber mit denen meistens in Detailgespräche und dann, ja, zeige ich oder erzähle ich so ein bisschen, was wir machen in Detail und welche Tricks wir anwenden und wie smart wir einige Sachen auch aufgesetzt haben. Und dann fängt es so langsam an einzusickern, so, ah.
Sie kann ja doch was.
Genau.
Oh, ist das eher eklig. Das tut mir leid. Aber darüber sprechen wir ja gleich
ganz
mehr.
Genau.
Dein letztes Mal durchgesetzt?
Jeden Tag.
Es kann ja auch was Positives sein, ja, sich durchzusetzen.
Ja, ja. Ich glaube, das habe ich gelernt. Ne? Am Anfang bist du immer noch so sehr vorsichtig und versuchst alle so ganz, ganz viel Freiheit haben zu lassen in ihren Entscheidungen. Natürlich brauchst du das immer noch, aber es gibt immer mal wieder den Moment, wo du einfach sagen musst, so, komm, jetzt hier mal Ende, Schluss, wir gehen jetzt den Weg weiter und da wird jetzt auch nicht mehr so viel diskutiert. Von daher, auf jeden Fall wöchentlich, würde ich sagen, gibt es so einen Moment.
Mhm. Ja. Okay, einmal die Woche. Es ist tatsächlich aber ganz gut, weil ich habe das Gefühl, ich kann mich sehr schlecht durchsetzen. Und da finde ich einmal die Woche schon recht viel. Das ist nicht gut. Ich muss das wirklich lernen. Ich bin so ein absoluter People-Pleaser. Ich habe dann immer so einen Vorschlag und bin so, vielleicht können wir es anders machen. Und dann, wenn ein bisschen Gegenwind kommt, dann denke ich mir so, ach, okay, du hast recht. Deswegen, da kann ich mir auf jeden Fall von dir was abgucken. Dein letzter Business-Fail.
Boah. Ich würde sagen, tatsächlich auch heute.
Okay.
In dem Sinne, dass wir ja aufs letzte Jahr zurückgeschaut haben und das war super schön lief und vieles richtig gut gelaufen ist. Aber du scheiterst ja ständig. Ne? Also wenn du das nicht tun würdest, dann würdest du auch nichts wagen und dann wärst du auf einem ganz falschen Unternehmenstrip unterwegs. Deswegen, ich habe mir definitiv da heute sehr im Detail angeguckt, welche Projekte nicht gut funktioniert haben. Aber war auch irgendwie cool, weil ich das Gefühl habe, alle haben sehr stark gelernt, so wir teilen alle Ergebnisse, auch wenn sie total scheiße sind. Und wir nehmen irgendwie die spannenden Insights daraus und teilen die mit allen, damit die anderen nicht so dieselben Fehler machen und so. Von daher an sich wieder was Positives gewesen dann am Ende doch.
Ist ja alles Learning by Doing
ganz
eigentlich.
Genau. Ja.
Dein letztes Mal mit Sexismus im Business konfrontiert?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Das ist voll gut.
Ja. Das ist richtig gut, jetzt wo ich drüber nachdenke.
Dein letztes Mal gemeinsam stark gefühlt?
Sehr viele Jahre hatte ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen Einzelkämpferin. Und ich habe jetzt seit so 2 Jahren knapp ein Team in meinem Management-Level. Ich liebe die einfach. Ja, macht so Spaß, mit denen zu arbeiten. Und ich glaube, das fühlt sich seit langer Zeit, nicht immer, ja, manchmal bist du auch immer noch alleine hier oben so, aber das fühlt sich seit einiger Zeit jetzt so richtig, richtig cool an. Ich habe sogar mal im Board-Meeting geweint, weil die so schöne Präsentation gehalten haben und und ich so stolz war, ne, oder auch so happy, dass ich das Gefühl hatte, cool, jetzt stehe ich hier einfach nicht mehr alleine, sondern die sind dabei und die kämpfen komplett mit.
Das ist so schön zu hören. Also man kann auch mit Emotionen und als Frau eine sehr erfolgreiche Company führen.
Absolut.
Und da sind wir auch schon beim Thema The Female Company. Erzähl mir gerne kurz was zu The Female Company und was genau ihr macht. Also ich kenne euch natürlich schon lange und bin ein großer Fan, aber gerne auch nochmal für unsere ZuhörerInnen, denn das muss auf jeden Fall gehört werden.
Also wir haben damals uns diesen Periodenmarkt angeguckt, nachdem in den USA ein Model beide Beine wegen eines Tampons verloren hat. Und haben gar nicht gepackt, dass das auf so einem großen Markt, ja, der so viele von uns einmal im Monat mindestens für 5 Tage betrifft. Und haben uns hingesetzt und gesagt, das müssen wir anders machen. Und deswegen haben wir quasi als Periodencompany angefangen, die ausschließlich Produkte aus Biobaumwolle und so organischen Materialien herstellt. Von Biotampons bis zur Period Panty. Genau. Und gleichzeitig, weil wir dann gesagt haben, der Markt muss anders angegangen werden, haben wir angefangen, so sämtliche Tabus zu brechen der Reihe nach. Und haben auch zum Beispiel daran gearbeitet, dass die Tamponsteuer in Deutschland gesenkt wird. Also wir machen so ganz viel politische Arbeit, ja, weil wir davon voll überzeugt sind. Wir haben uns ja selbst mit der Steuer sozusagen auseinandergesetzt, weil wenn du Produkte bepreist und so, dann kommt das relativ schnell zum Vorschein. Das heißt, es gab die höchste Mehrwertsteuer von 19% auf Periodenprodukte damals noch.
Also ein Luxusgut.
Ein Luxusgut, genau, wie Kaviar, Trüffel etc.
Klar.
Ja, natürlich. von daher, da waren wir nicht so happy mit. Und haben gesagt, das müssen wir angehen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben unsere Tampons, Bio-Tampons in Büchern verkauft, weil Bücher eben mit 7% versteuert sind, während die Tampons, wie gesagt, mit 19% besteuert sind und haben sozusagen der Steuer an Schnippchen geschlagen und haben dadurch darauf aufmerksam gemacht. Ja, sind super in die Medien gegangen, wurden dann in den Bundestag eingeladen zu sämtlichen Parteien. Das war total aufregend, ja. Und tatsächlich ein Jahr später hatte Olaf Scholz dann verkündet, dass die Steuer gesenkt wird.
Woo! Also ich habe gerade einen Erfolgsmoment für euch.
Dankeschön.
Es ist so schön anzuhören. Wie war das eigentlich im Bundestag?
Krass. Ehrlicherweise, ganz ehrlich, ja. So ein bisschen devastating, deprimierend, weil man das Gefühl hatte, dass da tolle Politikerinnen und Politiker sitzen, die aber irgendwie auch nicht mehr so richtig an ihren Impact ehrlicherweise glauben. Ja, weil uns wurde dann immer gesagt, ja, das könnte man schon ändern. Zum Beispiel gibt es da das Jahressteuergesetz und da gibt es so 550.000 Paragraphen. Und da geht man dann in einer Sitzung durch. Das heißt, die sitzen dann so 2 Tage in der Sitzung zum Jahressteuergesetz. Und wenn wir da vielleicht in Paragraph 571 ACB das unterbringen, könnte es sein, dass man das gar nicht so richtig mitkriegt, weil man ja schon 2 Tage völlig übermüdet in diesem Plenum sitzt. Und dann könnten wir vielleicht schaffen, dass das durchkommt. Weil sonst schaffen wir das auf gar keinen Fall, weil die CDU, männliche Wählerschaft etc. gerade eine große, ne? Du kannst dir das ungefähr vorstellen. Das heißt, du hast schon gemerkt, so eine richtige Änderung da voranzutreiben, ist total schwer und du musst so versuchen, Sachen zu verstecken irgendwo, damit das halt geschafft wird. Und tatsächlich übrigens, so wurde auch am Ende die Periodensteuer gesenkt.
Wie baust du ein erfolgreiches Unternehmen auf? Also woher kommt dieser Drive? Kommt es wirklich daher, dass du auf Missstände aufmerksam machen willst? Treibt dich das um?
Ja. Oh, das ist die große Frage meines Lebens. Also ich habe mal eine ganz spannende Coachin gehabt, die sagt dann so radikal zu mir, ich war da glaube ich so 1,5 Jahre im Business oder so, ich war noch so hochmotiviert, wir ändern die Welt, so und ungefähr war meine Einstellung. Und dann sagt sie zu mir, ja, GründerInnen haben ja alle einen Treiber und in der Regel ist der negativ. Und ich war so, was? Ne? Also so voll geschockt. Und dann habe ich da so ein bisschen reingehorcht und ich glaube, ja, ich habe in meinem Leben so einiges an Ungleichberechtigung gesehen und so ein bisschen Abhängigkeit von Frau zu Mann, finanziell, aber auch psychisch sicherlich. Und ich glaube, ich habe mir sehr früh gesagt, so, das wird bei mir nicht passieren. Ne? Also so, ich möchte meinen eigenen Karriereweg gehen, ich möchte meine eigene finanzielle Lage beherrschen und so. Und diesen Drive, den man ja eigentlich auch vielleicht in einem klassischen Karriereweg hätte ausleben können, der muss so groß bei mir sein, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das direkt zu einer Firma, die auch denselben Purpose hat, die sich für Gleichberechtigung einsetzt und die irgendwie die Welt für Menstruierende und für Frauen da draußen fairer und toller macht.
Also es ist für dich auf jeden Fall auch sehr stark einhergehend mit Aktivismus.
Ja, ich glaube, deswegen machen wir das auch, ne? Also diese Kampagnen sind natürlich auch Marketinginstrumente, aber ganz vieles davon, wir könnten auch so Produkte verkaufen, ja. Also wir müssen nicht politischen Aktivismus machen. Im Gegenteil, der ist sehr viel Aufwand. Wir haben damals so 4 Werkstudentinnen gehabt, die nichts anderes gemacht haben, als im Bundestag angerufen, jeden Tag, den ganzen Tag. Also so Sachen. Weil wir einfach voll davon überzeugt sind, dass wenn du eine Firma hast, du das super gut, deine Reichweite einfach, die du hast, und das gilt ja auch für dich, ja, die super gut kombinieren kannst mit was dir super am Herzen liegt und wo du was bewegen kannst. Und ich glaube, ja, das habe ich mir vorgenommen, dass wenn wir wachsen, wenn wir größer werden, wenn wir Reichweite erzielen, so dass ich das für was einsetzen möchte, was wertstiftend ist. Ja.
Voll schön. Das ist so dein allgemeiner Motivationspunkt. Aber was motiviert dich so am Morgen? Hast du irgendwas, was du tust, dass du morgens aufstehst und dir denkst so, ey, heute rocke ich den Tag? Ist es einfach Mindset?
Ich glaube, du kannst ganz viele GründerInnen fragen, die dir mit irgendeiner Routine und so kommen würden. Da gibt's ja ganz viele. Ich bin das komplette Gegenteil. Also ich stehe auf eine Viertelstunde, bevor ich in meinem Homeoffice anfangen muss zu arbeiten. Ich hole mir einen Kaffee und setze mich mit dem Kaffee an den Schreibtisch und auf geht's. Also es ist wirklich so, ich habe keinerlei Routine. Und wenn ich abends Bock auf eine Packung Chips habe, weil der Tag voll anstrengend war, go get it und Netflix. Ja? Also ich habe so gar keinen Weg, wie ich mir da so ein Surrounding baue, damit das irgendwie total positiv und motivational ist. Ich habe einfach inhaltlich super Lust auf diese Arbeit, die wir machen. Also da gibt es natürlich auch manchmal Themen, die sind ein bisschen träge, gerade jetzt nach 6 Jahren Firma.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Excel-Listen und Business Cases.
Okay, bin ich ehrlich. Verstehe ich.
Genau, aber es gibt einfach auch super viel. Wir machen natürlich viel im Branding, wir machen viel im Marketing. Das ist so mein Herzstück, liebe ich sehr. Ich habe da irgendwie sehr, sehr viel Bock drauf. Und ich würde sagen, ist es nicht 100%, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, wuhu, aber ich würde sagen, immer noch 80% nach 6 Jahren. Und ich finde das schon eine super, super starke, ja, Motivation irgendwie. Warum die da ist? Wahrscheinlich, weil es so sehr mit dem Purpose connected ist.
Ja, The Female Company ist irgendwie, wenn man es mal so betrachten möchte, eine Aktivistin. Ich stelle mir The Female Company als eine unglaublich starke Frau da oder generell Person da, die sich für das Richtige einsetzt. Und das liebe ich. Du hast aber gerade auch schon von einer Coacherin erzählt. Mhm. Ist das etwas, was du nach wie vor machst? Brauchst du da Unterstützung, vor allem für dein mentales Wohlergehen?
Also ich mache es nach wie vor, auf jeden Fall. Ich habe es vor allem in den ersten Jahren, glaube ich, sehr stark gebraucht, weil ich mit 27 die Firma gegründet bin und so in dieses Leadership-Thema einfach reingesprungen bin, ehrlicherweise. Und ich finde, wenn du mit Menschen arbeitest, bekommst du sehr schnell reflektiert, wo deine Schwächen liegen und wo deine Stärken liegen. Und mich hat immer total beschäftigt, warum komme ich so an oder warum haben die jetzt so reagiert? Also du fängst ja an mit einem sehr reflektierten Leadership-Style und versuchst auch irgendwie so dich einzuschätzen an dieser Spitze. Und da habe ich mir einfach sehr früh eine Coachin zugenommen, weil ich gemerkt habe, so hey, ich habe da einfach ein paar Schwächen. Es gibt sicherlich auch ein paar Persönlichkeitsansätze von mir, die vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger sind. So, da muss ich ran. Und dann habe ich das getan und ich muss sagen, ich kann es jedem empfehlen, ja. Das ist wie Therapie für GründerInnen. Ich finde es großartig. Ich finde auch, jeder Manager dieser Welt sollte vorher eine Therapiesession gemacht haben, weil wir arbeiten mit Menschen und wir sind für diese Menschen irgendwie verantwortlich, ja. Jeden Tag.
Werbung. Frühlingsgefühle, hallo. Ich glaube, wir alle haben Lust zu daten oder uns einfach auch ein bisschen auszuprobieren mit anderen Menschen, jetzt wo es wärmer wird. Es gibt eine tolle Möglichkeit, dies online zu machen mit Bumble. Bei Bumble gibt es unterschiedliche Features, wie zum Beispiel den Inkognito-Modus oder erweiterte Filter und Interessen-Badges, wodurch man leichter eine kompatible Person finden kann. Was ich auch sehr smart finde, es gibt einen Inkognito-Modus bei Bumble. Der verbirgt dein Profil, bis du ein Match hast mit einer anderen Person. Also wenn du jemanden dann geliked hast, wirst du der Person angezeigt und wenn ihr ein Match habt, dann könnt ihr in Kontakt treten. Damit kann man vermeiden, dass KollegInnen oder Ex-PartnerInnen einen auf der App sehen. Was auch mega cool ist bei der App, man kann auf eine witzige und ja aufmerksame Art und Weise einem potenziellen Match schreiben, was einem am Profil gefällt. Also ein Kompliment geben. Und das noch vor einem Match. Also ich kann euch nur ans Herz legen, Bumble mal auszuprobieren. Es ist auf meinem Handy. I'm having fun with it. Probiert die Features aus. Es gibt neue Features, es gibt alte Features, die auch einfach sehr viel Sinn ergeben. Und damit kann man schneller und einfacher genau die richtige Person finden, nach der man sucht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
2 eurer Kernthemen sind ja Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung. Wie setzt ihr diese in eurem Business-Alltag um?
Nachhaltigkeit ganz klar in unseren Produkten vor allem. Wir haben, meine Product Lead ist eine GOTS-Zertifiziererin. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit nachhaltigen Materialien, nehmen unsere Supply Chain sehr, sehr ernst. Also alles ist durchzertifiziert, nur zertifizierte Plantagen, mit denen wir zusammenarbeiten und so, gerade für Biobaumwolle. Von daher gerade im Produkt ganz, 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 ganz wichtig. Beim Thema Gleichberechtigung würde ich sagen, einerseits, indem wir massiv viel in diesem Bereich für Aufklärung sorgen mit unserer Community, die wir haben. Instagram ist groß, TikTok ist riesig. Also da ganz viel über die Marke versuchen aufzuklären. Und andererseits auch intern versuchen, ein möglichst gleichberechtigtes Arbeitsumfeld irgendwie zu generieren. Ja, also wir haben zum Beispiel, ich glaube, 80% Parents in Leadership-Rollen, gerade natürlich auch Mütter. Und ich würde sagen, ich werde langsam richtig gut da drin, Mütter gut in Leadership-Positionen zu unterstützen. So. Und obwohl wir ein Startup sind, das ist manchmal echt schwierig. Ne?
Weil
super viel Druck auf gerade Leadership-Positionen einfach im Startup landet.
Ne? Und das ist dann schwer, wenn du in einer Elternschaft ist.
Okay, ich würde sagen, weil du quasi rausspringst eigentlich ins nächste Druckthema, nämlich dein Kind, ja, und dann wieder reinspringst und dann ist auch wieder so ein Pressure-Thema, das ist gar nicht so leicht zu balancieren. Und deswegen, ich glaube, gerade da in der Firma versuchen wir ganz viel zu machen, damit es ein möglichst gleichberechtigter Arbeitsplatz ist.
Ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich bei euch im Office bin, da ist so eine schöne Energie, gar keine komischen Hierarchien, wie man das aus anderen Unternehmen kennt. Und es ist wirklich, ja, so sehr auf Augenhöhe. Und was natürlich auch die Geschlechterverteilung angeht, da muss ich auch sagen, ich liebe es einfach, mit euch zusammenzuarbeiten. Man geht rein und man sieht überwiegend Frauen oder weiblich gelesene Personen und ein paar Männer. Und das soll jetzt kein Kampf Mann gegen Frau sein, sondern es ist einfach mal schön, was anderes zu sehen, als das, was man jeden Tag wahrnimmt von Unternehmen.
Ja.
Welche Probleme begegnen euch als Frauen im Business?
Ich glaube, wir hatten vor allem in den ersten Jahren echt ein bisschen Schwierigkeiten. Also es war sehr anstrengend, gar nicht im Markt, also weil Presse, Aufmerksamkeit, KundInnen, Wahnsinn. Ja, die haben so toll auf das Thema reagiert, das war schön. Man hatte das Gefühl, es muss endlich mal jemand mit roter Farbe in diesen Markt kommen, so alle warten drauf.
Oh Gott, also wir können hier auch definitiv andere Marken erwähnen, aber wie zum Beispiel, war das Always, ja, die blaue Farbe genutzt haben? Mhm. Geht's noch?
Ja, ich weiß.
So sieht keine Periode aus,
ganz
Leute.
Genau.
Aber ist ja viel zu eklig, das im Fernsehen zu zeigen.
Richtig, genau.
Weißt du, an was ich mich gerade erinnere? An diese Period Cup Geschichte, die ihr gemacht habt bei YouPorn.
Ja.
Das war auch so eine gute, erstmal Marketingstrategie, aber an sich auch Aufklärungsarbeit. Mhm. Das ist ja runtergebrochen Aufklärung gewesen.
Absolut.
Und es ist ja nach wie vor. Kannst du kurz was dazu erzählen?
Ich wollte gerade sagen, so YouPorn und alle denken sich, oh mein Gott.
Schaut mal vorbei.
Ja, sehr gut. Ja, voll gern. Wir haben damals die Menstruationstasse eingeführt. Das Produkt ist super kompliziert für ganz viele, weil man nicht so richtig weiß, wie man das einführt und benutzt und dann wieder rausnimmt. Und wir haben da uns um Kopf und Kragen irgendwie aufgeklärt, ja, oder unsere Community aufgeklärt, aber es ging irgendwie alles nicht so richtig. Also haben wir entschieden, naja gut, dann müssen wir es halt zeigen, ne, wie das Ganze funktioniert. Und weil natürlich auf Instagram und Co. sowas auf gar keinen Fall möglich wäre.
Da sind noch nicht mal Nippel erlaubt.
Richtig. So, das heißt, Aufklärung wird quasi zensiert, haben wir uns bei YouPorn bedient und dort quasi unsere Tutorials hochgeladen, wo du wirklich siehst, in welcher Stellung kannst du das am besten einführen, wie nimmst du das wieder raus, etc. Also super, super edukativ. Und ja,
das war eine so cool.
Sehr virale Kampagne.
Danke dafür.
Ja.
Ich möchte auch noch mal dazu sagen, es sind nicht alle Nippel nicht erlaubt, nur weibliche Nippel. Die
Danke.
Sehen zwar genauso aus wie männliche Nippel, aber die gehören ja Frauen. Ist ja ganz klar. Wieso gehören die auch ins Internet? Schade.
Mhm.
Habt ihr vielleicht auch Vorteile dadurch, dass ihr Frauen seid?
Hm. Witzig, ich werde immer die gegenteilige Frage gefragt, deswegen ist die ganz neu jetzt in meinem Kopf. Haben wir Vorteile? Also ich würde sagen, das, was ich vorhin schon gestartet hatte, war, was in Bezug auf Kundinnenkommunikation, auch von Vertrauenswürdigkeit etc. da passiert ist, was in Bezug auf Presse passiert, was in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit generell passiert ist. Wir waren damals so eine der ganz wenigen Gründerinnen in Deutschland, ja, und das hat uns total den Vorteil gegeben, weil die schmeißen sich auf dich, so, die finden das total spannend und dann machst du noch was mit Periode und dann ist noch alles rot. Ich glaube, dann spielen alle verrückt, so, ne? Also ich glaube, das war auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft.
Ja, ja. Und die meisten Menschen, die eben auch bei The Female Company arbeiten, sind auch menstruierende Menschen, also betroffene Leute. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil. Ihr versteht eure Kundinnen. Ihr Richtig. Seid nicht alte weiße Cis-Männer, die versuchen, Frauen irgendwas zu erklären, sondern ihr seid auch wirklich die Nutzerinnen.
Ja, es gibt ja den großen Pinky-Gloves-Skandal. Hast du den mitbekommen?
Ach, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Bitte erzähl uns. Give it up.
Ja, also ich das war schwierig.
Das war bei der König der Löwen. Ja, genau, Höhle der Löwen.
Genau.
Und da
haben sie quasi, ich weiß gar nicht mehr, ob es Einweghandschuhe oder so Bags, ne? Quasi entworfen, auch noch aus Plastik. Also so auch eine ganz schwierige Business-Idee im Jahr 2022 oder so.
Damit man bloß keine Periodenprodukte anfassen muss mit seinen bloßen Händen. Richtig. Ist ja total eklig. Ja. Also man benutzt diesen Handschuh einmal und der ist auch pink, weil Frauen lieben pink. Klar. Und dann muss man den wegwerfen. Also du kannst sozusagen dein Tampon in deinen Handschuh dann einwickeln und wegwerfen, damit es auch bloß niemand Richtig. Anderes sieht. Ja. Ist ja total widerlich.
Richtig.
Und das hatte zum Glück auch einen riesengroßen Backlash. Mhm. Ich weiß gar nicht, hat irgendjemand investiert in die Pinky Gloves?
Nee, und die sind auch Gott sei Dank vom Markt verschwunden. Gut gemeint, aber ganz, ganz schwierig.
Gut gemeint? Fragezeichen?
Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man sonst freiwillig in so eine Show geht, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass das eine richtig gute Idee ist.
Ja. Ja. Gut gemeint, schlecht gemacht.
Richtig.
Was würdest du sagen, macht The Female Company so besonders? Und so anders von The Pinky Gloves?
Okay, das ist einfach. Aber ja, The Female Company ist für mich einfach so, so viel mehr als Produkte, weil wir wirklich versuchen, gesellschaftlich da was zu ändern. Wir haben so viele Fehltritte auch auf dem Weg, ja. Also wir scheitern auch so oft und manchmal sind wir dann zu laut und manchmal verbinden wir Themen falsch. Also Shitstorm erprobt sind wir auch total. Aber ich habe das Gefühl so, oder ich sage dazu auch immer, selbst wenn wir mal irgendwie schief laufen und irgendwas nicht klappt, dann sage ich immer, ja, und das wird auch wieder passieren, weil wir werden nicht müde, uns auf diese Themen draufzusetzen, die halt auch total provokativ sind, die vielleicht, wo sich nicht alle einig sind. Ja, aber wir bewegen damit was. Wir sind eben nicht die Stillen, die einfach quasi sich hinter ihren Produkten verstecken und sagen, okay, kauft, aber mehr ist es eigentlich nicht. Das heißt, dieser Purpose finde ich auf jeden Fall ganz stark. Und das Zweite vielleicht nochmal, um trotzdem aufs Produkt zurückzukommen. Wir haben ja mittlerweile ein sehr, sehr breites Periodenportfolio, auf das ich mega stolz bin. Und wir haben jetzt tatsächlich gerade den Durchbruch erreicht und die saugstärkste Period Panty auf dem Markt entwickelt und gelauncht. Das heißt, wir sind auch im Bereich Produkt echt richtig stark unterwegs. Tolles Produktteam da, die super Arbeit machen. Also bin sehr happy.
Was ich noch zu den Shitstorms sagen wollte, es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wie man darauf als Unternehmen reagiert. Weil natürlich kann man das dann totschweigen oder sich sogar dann aufstellen und sagen, nee, das war halt nicht so gemeint. Oder man hört den kritischen Stimmen zu. Ja. Und ich habe das Gefühl, das macht ihr immer. Und man lernt halt raus.
Absolut. Und man muss auch einfach zugeben, wenn man Mist gebaut hat. Ne? Also darin bin ich mittlerweile auch gut. War ich auch immer schon. Also schon bei der ersten Kritik haben wir gesagt, okay, das war jetzt irgendwie, da sind wir vielleicht irgendwie ein bisschen schief gelaufen. Und dann ist es auch so, dass die Community sagt, ja, okay, stimmt, die sind auch Menschen. Fair. Mhm. Ja? Ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Und dann gibt es sicherlich auch Situationen, wo du sagst, nö, das finde ich jetzt ungerecht, ne? Und dann kannst du auch sagen, finde ich jetzt ungerecht. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen bei sich sein und sich auch trauen, zu sagen, was man damit gemeint hat oder.
Wie seid ihr als The Female Company strukturiert im Business-Kontext?
Wir haben damals zu zweit angefangen, also zwei Gründerinnen, und haben dann ja relativ lange Jahre so auf keiner Hierarchie gearbeitet, würde ich sagen. Und seit so 2 Jahren habe ich ein richtiges Management-Level. Also ich habe quasi 3 Leute um mich rum mittlerweile. Also wir sind zu viert auf Management-Level. Und dann habe ich gerade ungefähr 5, 6 Head-Off-Level, die quasi das restliche Team managen.
Okay, und ist das so, dass Menschen, desto länger sie bei euch sind, dann weiter hochrutschen in der Hierarchie oder holt ihr euch oft neue Leute dazu? Wie sieht das aus?
Voll schwierig bei uns tatsächlich. So ein Thema für mich für dieses Jahr. Wir würden die gern alle hochholen und wir haben das auch natürlich schon oft gemacht, ne? Also versuchen die sehr stark zu entwickeln. Wir merken aber, dass auch manchmal, wir sind 40 Leute, irgendwie noch unsere Ressourcen manchmal sehr gering sind, um diesen richtig guten Development-Prozess von einem Senior zu einem Teamlead zum Beispiel richtig gut zu bewerkstelligen, weil eigentlich brauchst du da super viel Coaching. Das ist ein sehr langer Prozess. Ich habe das Gefühl, manchmal schmeißen wir sie zu schnell in, du bist jetzt Lead, ne? Also so. Ich glaube, da können wir uns definitiv noch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Aber an sich versuchen wir natürlich jeden, wenn der Weg das zulässt und die Positionen nicht schon besetzt sind, zu entwickeln und mitzunehmen.
Gender Pay Gap, auch eines meiner liebsten Themen. Mhm. Denn Frauen haben im Jahr 2022 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18% weniger verdient als Männer. Lieben wir nicht. Ja. Und in den Führungsetagen sitzen meist Männer. Frauen werden im Business-Kontext oft immer noch nicht ernst genommen. Gibt es Verständnisprobleme in den Finanzierungsrunden, besonders auf Männerseite?
Ja.
Wie gehst du mit diesen Reaktionen um?
Das war ein langer Prozess. Also, wir haben 2019 unsere erste Runde geraced. Und das war noch cool, weil du warst Pre-Seed. Das heißt, da ging es vor allem darum, so ein bisschen als Gründerin zu überzeugen. Und die InvestorInnen, die da reingegangen sind, haben sehr schnell das Businessmodell verstanden. Also, das war so das war ein ganz glücklicher Moment, glaube ich. Das war super. Bei der zweiten Runde war das richtig schwer. Die Fragen, die mir da gestellt wurden, an diesen Tischen, wo 12 männlich, 50 plus Jahre alt, Ex-McKinsey, Cis-Männer saßen, die Fragen waren, warum braucht man 3 verschiedene Größen von Tampons?
Boah!
So.
Nein!
Ja, das war schon hart.
Wie reagierst du darauf?
Ich habe mich nach dem Termin erstmal so geärgert und dachte, das kann doch nicht sein, dass ich hier Biologieunterricht 7. Klasse mache. What? Ne? Also das war so meine Reaktion und da habe ich mir echt viel Gedanken drüber zerbrochen. So, warum führe ich solche Diskussionen? Weil wir sollten eigentlich über was anderes reden, ja? Nämlich wie erfolgreich dieses Business sein kann und was die nächsten strategischen Felder sind, in die wir investieren wollen und so weiter und so fort. Und stattdessen kläre ich das einmal eins der Periode. Und dann habe ich nach einer Zeit irgendwie umgestellt und habe gesagt, nee, ich kann nicht mehr mit meinem eigenen Businessmodell punkten. Ich muss Vergleich-Businessmodelle heranziehen, damit die verstehen, von was ich spreche.
Aha.
Das heißt, platt gesagt, zu der Zeit war Amorelie ein Riesenthema im Markt, gerade im Direct-to-Consumer-Markt. Und diesen Tabubruch, den wir machen, habe ich gesagt, guck mal, erinnert ihr euch noch an Beate Use? Wie komisch das war, da in diese Läden zu gehen und so. Und jetzt gibt's Amorelie und jeder fühlt sich bei diesem Thema so liberated. Also so irgendwie sogar, es ist toll, wenn man sich mit seiner Sexualität auseinandersetzt. Und genau das haben wir bei der Periode vor, ja. Jetzt gehst du erstmal ins Regal, die Super Plus Tampon auf dem Kassenband, oh, unangenehm, so. Und wir wollen dem ganzen Thema eine Leichtigkeit geben und dieses Tabu brechen, so. Und das war cool, weil sie Amorelie verstanden haben und auch den Erfolg von Amorelie konnten sie dann, ne, diesen Transfer ziehen, so. Also du musst einfach manchmal, glaube ich, so ein bisschen um die Ecke diesen Ball spielen, weil du, glaube ich, mit einem Thema, was sie so gar nicht nachvollziehen können, einfach nicht durchkommst.
Super smart von dir, weil Ich würde ja am liebsten schnippig reagieren und sagen,
sorry, nicht mit euch.
Genau.
Danke. Nein.
Oh, ja, aber ich meine, du bist ja auch dann angewiesen auf diese InvestorInnen. Und versuchst du dann mehr weibliche InvestorInnen zu gewinnen? Gibt es die überhaupt? Ich meine, ich habe investiert, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Und ich bin ganz stolz darauf.
Richtig, ja.
Ich freue mich auch voll. Aber es ist wahrscheinlich schwer, ja, oder?
Definitiv. Also 2019 hatten wir eine Runde, wo ich reinkam in den Raum. Ich werde das auch nie vergessen, weil es so oft passiert ist. Und dann in den Meetingraum sozusagen eine Frau mitkam und dann gesagt wurde, hey, das ist Julia, das ist unsere Praktikantin. Wir wollten eine Frau dabei haben, damit das Themengebiet irgendwie abgedeckt ist. So, es gab keine Frau auf einem vernünftigen Senior-Level dieser Partner oder auf einem vernünftigen Senior-Investoren-Level. Das ist schon krass. Und dann 2 Jahre später hat auch die VC-Branche so langsam umgeschalten und gemerkt, wenn Gründerinnen pro investiertem Dollar 78 Cent rauskriegen und Gründer 31 Cent.
Also weitaus weniger.
Richtig. Dann sollten wir vielleicht uns mal irgendwie darum kümmern, dass wir diesen Markt irgendwie für Gründerinnen attraktiver machen oder Investments zugänglicher für Gründerinnen. Wir haben dann, um zum Ende zu kommen an der Stelle, 2 Jahre später gemerkt, es kamen die ersten Partnerinnen dort an Bord, also wirklich das oberste Level der VC-Etagen wurde langsam, da war eine Frau mal da, ja, und die hat meistens auch witzigerweise bei unserer Runde 2 Jahre später dann so 2 Wochen vorher angefangen, also das war noch so total neu. Jetzt kommt leider die traurige News. Ganz viele davon sind nicht mehr dort. Das heißt, die haben ein total großes Problem damit, weibliche VC-Investorinnen gerade auf einem hohen Level zu halten. Da sind wir auch wieder bei der gläsernen Decke und Co. Ne? Warum nicht? Ich finde, da muss noch so viel mehr passieren.
Hast du schon mal mitbekommen, dass ein Mann mehr Geld gekriegt hat? Also gab es solche Momente? Jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, in Investitionsrunden hast du dich da falsch behandelt gefühlt, weil du eine Frau bist?
Also rein statistisch gesehen ist das so, ja, nur 5% des VC-Kapitals geht irgendwie an Gründerinnen. Rein die Statistik sagt, dass das genau der Fall ist, ja.
Wie läuft eine Gehaltsverhandlung bei euch so ab?
Wir haben einmal im Jahr Performance Reviews und einmal im Jahr Gehaltsverhandlungen. Die sind in der Regel so im 2-3-monatigen Abstand zueinander. Und du setzt vor allem in den Performance Reviews sozusagen wirklich dein Jahresziel auf etc. pp. Und im nächsten Performance Review wird geguckt, wo stehst du. Wir haben mittlerweile auch eine Logik, dass wir High Performer am Anfang des Jahres sozusagen festlegen von uns, wo wir sagen, an die glauben wir ganz besonders und die werden dann in diesem Jahr bis zur nächsten Feedbackrunde quasi besonders gefördert. Ne? Mhm. Und an sich gehst du dann mit den sehr, sehr stark, es ist sehr, sehr zahlenbasiert bei uns. Das heißt, wir versuchen einfach alles in Scorecards zu legen. Du hast ein ganz klares Ziel, du hast ein ganz klares Projekt, an dem du arbeitest. Du kannst quasi wirklich von 0 bis 100% diese Scorecard bewerten, ja, und hast dann am Ende, sagen wir mal, Zielerreichung 80%. Und mit diesen 80% gehst du dann in deine Gehaltsverhandlung und sagst, guck mal, aus dem und dem Grund möchte ich ein höheres Gehalt haben. Mhm. Und dann haben wir Gehaltsbänder, das heißt, alles ist transparent geregelt. Du weißt genau, in welcher Rolle stecke ich gerade, wie viel verdiene ich da. Es gibt so eine kleine Range. Und innerhalb dieser Range, es sei denn, du redest schon seit einem Jahr über deine Teamlead-Position, platt gesagt, was die nächste Stufe ist, aber in dieser Range kannst du dann quasi verhandeln mit uns, je nachdem, wie viel deines 100%-Ziels du erreicht hast. Und da, by the way, total spannend, ich sehe das ja jetzt quasi von der anderen Seite, wie Männer ihr Gehalt verhandeln und wie Frauen ihr Gehalt verhandeln. Das ist so krass. Also das ist wirklich total abgespaced.
Also denkst du, da schwingt Imposter-Syndrom viel mit bei
Frauen? Ja, habe ich ganz oft erlebt. Und mit einer Dreistigkeit gehen die Männer daran. Das ist wirklich heftig. Also mir wurde schon so oft gesagt, ja, dann kündige ich halt im Verhandlungsgespräch. Und du sitzt da so als ja auch ne, Female-Mensch, ja, der vielleicht, also ich würde schon sagen, ich bin bold, aber das geht schon fast in die dreistige Richtung, so. Die ziehen das komplett durch. Also die sind schon, das ist schon krass. Also so total unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sein Gehalt verhandelt.
Das muss wahrscheinlich auch an der Erziehung liegen, oder?
Ganz sicher.
Dass Jungs im Kinderalter schon suggeriert wird, so du bist ganz viel wert, schon allein, dass du nur auf der Welt bist. Und Frauen müssen sich auf jeden Fall in dieser Geschäftswelt, Welt generell, aber auch Geschäftswelt, behaupten.
Voll. Ich glaube, bei Frauen, gerade in der weiblichen Erziehung, nett sein, freundlich sein, ist so ein ganz, ganz großes Thema. Und das durchläuft dann dein komplettes, es durchzieht dein komplettes Leben, ne? Also, dass du quasi in der Gehaltsverhandlung versuchst, so irgendwie freundlich dein Gehalt zu verhandeln, während die Männer sagen, nö, das machen wir jetzt entweder so oder ich bin dann halt weg, morgen. Mhm. Ja, so, ja, also an alle Frauen da draußen, die ihr Gehalt verhandeln, ich glaube, ein bisschen Dreistigkeit ist ganz gut. Nicht zu viel, aber ich finde es wirklich, das ist schwarz und weiß. Das ist wirklich total verrückt, von der anderen Seite mal zu sehen.
Was denkst du, was muss sich ändern?
Ich glaube persönlich, und das ist sehr, sehr groß jetzt, ja, ich glaube nicht, dass diese männliche Wirtschaftswelt, so wie sie gerade existiert, und damit meine ich per Definition so, es geht um sich beweisen, es geht um Konkurrenz, Competition, gewinnen, zeigen, was man alles Tolles geschafft hat, also so dieses Ganze sehr, sehr maskuline, dass das einfach nicht nachhaltig ist. Und je mehr der Ressourcen unserer Welt wir aufbrauchen, je mehr Druck wir auch auf Unternehmen haben etc., desto mehr bist du eigentlich gezwungen, in Kollaboration zusammenzuarbeiten, sowohl in der Company intern, zwischen den Menschen, als auch extern, ja, mit zwischen Companies. Ja, wie kannst du dir Ressourcen teilen? Wie kannst du schlaue Strukturen aufbauen? Wir sehen es jetzt gerade so ein bisschen in der Automobilindustrie, ja, wo die ersten, zwischen den größten Automobilriesen, ja, die ersten Kollaborationen entstehen. Das war vor 10 Jahren gar nicht möglich. Und deswegen glaube ich, man sagt immer so schön, wir Frauen müssen immer lernen, die Sprache der Männer zu sprechen. Ist leider nämlich auch noch absolut der Fall. Und aktuell muss man in so einem komischen dualen System leben, wo man beides beherrscht, ja, die männliche Sprache und die weibliche Sprache. Ich glaube, dass es sich irgendwann umdreht und die Männer endlich unsere Sprache lernen müssen.
Liebe ich. Werbung. Ich habe Lust, über etwas richtig Freshes zu reden. Über HelloFresh. Also ich bin jetzt mal ehrlich mit euch. Eine Kochmaus bin ich nicht. Wäre ich das gerne? Ja. Irgendwie schon. Aber mir fehlt manchmal die Kreativität. Und ich habe da so ein paar Probleme. Ich weiß, das sind sehr privilegierte Probleme, aber ich reise so viel und dann ergibt es einfach keinen Sinn, einkaufen zu gehen, weil dann liegen diese Lebensmittel in meinem Kühlschrank rum und ich bin weg und dann wird's schlecht und dann werfe ich's weg und dann fühle ich mich schlecht und dann ist alles schlecht. Also habe ich jetzt HelloFresh. Und das erleichtert mir mein Leben. Ja, das klingt jetzt sehr werblich, aber es ist halt einfach auch eine Revolutionierung meiner Essgewohnheit. Ich habe immer neue Ideen, ich habe immer genau so viele Lebensmittel, wie ich sie auch wirklich brauche. Ich bekomme 3 Mahlzeiten in der Woche, denn die restlichen Tage bin ich mal unterwegs, gehe mit FreundInnen essen oder bin bei einem Event oder wie gesagt verreise. Und dann muss ich mir auch kein fancy Gewürz kaufen, was dann einfach offen rumsteht und dann auch wieder schlecht wird. Deswegen habe ich mich entschieden, HelloFresh in mein Leben zu integrieren und es war die beste Entscheidung ever. Falls ihr auch mal Lust habt, HelloFresh auszuprobieren, empfehle ich es euch auf jeden Fall. Und ich habe einen Gutschein für euch und mit diesem Gutscheincode könnt ihr bis zu 120 Euro in Deutschland sparen, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Die erste Box ist dann übrigens kostenlos versendet. Und der Code ist für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Euer Gutscheincode ist G-Spot. Alles groß geschrieben G-S-P-O-T. Ich wiederhole G-S-P-O-T. Und ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes. Unter anderem auch den Link. Und das ist www.hellofresh.de/G-Spot. Und für Österreich www.hellofresh.at/G-Spot. Und Schweiz www.hellofresh.ch/, ihr habt's erraten, G-Spot.
Werbung Ende.
Wie stehst du zur Frauenquote?
Ja, super spannend. Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich dir eine komplett andere Antwort gegeben. Mhm. Und ich finde es immer noch schade, dass ich da so naiv war. Ich war früher voll davon überzeugt. Auf gar keinen Fall eine Quote. Mhm. Wenn man mich heirat, dann nur, weil ich die Beste bin. I can do it. Ja, ungefähr so war meine Einstellung zu dem Thema. Und damit bin ich auch ziemlich laut unterwegs gewesen. Ne? Also so in jeder Diskussion, du hättest mich auf irgendein Podium setzen können. Ich hätte das sehr, sehr, sehr überzeugt erzählt. Und da wusste ich einfach nicht, wie sich diese gläserne Decke, von der alle reden, anfühlt. Weil die ist auch super schwer beschreibbar. Das ist manchmal auch eher ein Gefühl. Ja? So ein Gefühl der Unfairness und das Gefühl von, nehmen die mich gerade für voll? Hm. Bin ich gerade auf deren Augenlevel? Ich weiß es nicht so. Und das Spannendste war, ich habe da von der ehemaligen Vorständin der Lufthansa einen Vortrag zu gesehen, damals bei der Female Future Force. Und die hat erzählt, dass sie da quasi in den Vorstand gekommen ist, ich glaube auch als die erste Frau oder so in der Lufthansa. Und ja, gefühlt nach 6 Monaten war es vorbei. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das gelaufen ist. Und dass sie meinte, sie war auch total gegen die Quote, absolut. Und dann kommst du an so ein bestimmtes Level im Unternehmen, das ist meistens so Head of Level Plus, wo du merkst, du kommst nicht weiter. Also du kommst nicht weiter. Und gerade im Vorstand hat sie dann irgendwie erzählt, wie die Männer sie halt eigentlich nicht da haben wollten. Ja? Die wollten sich nicht verändern. Die wollten weiter hier den Bromance-Talk machen und die Eier auf den Tisch legen. Und dass sie dann erst gemerkt hat, da ist diese gläserne Decke, ja, und die hat sie davor irgendwie nicht sehen können und genauso war es bei mir. Und jetzt, wo man sie sieht, ist man so, wie konnte ich jemals sowas sagen? Krass.
Also wir brauchen die Frauenquote. Natürlich wollen wir eigentlich dafür eingestellt werden, dass wir talentiert sind und dass wir es können. Aber wenn wir es gar nicht erst reinschaffen, wie können wir es dann zeigen?
Danke.
Female Leadership. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Leadership-Arten gibt. Wie ist es, dich als Chefin zu haben? Ist gar keine persönliche Frage.
Ja, da muss ich mal mein Team anrufen.
Aber du bist ja eine sehr reflektierte Person, wenn du ja schon sagst, du arbeitest mit einer Coacherin zusammen, weil du auch merkst, du stößt manchmal auf Widerstand, du hast manchmal irgendwie Situationen, die eigentlich anders verlaufen sollten im idealen Fall. Ja. Also wie ist das, dich als Chefin zu haben? Kann nicht so negativ sein.
Nein. Also, ich würde sagen, ich kann schon sehr direkt sein. Ich kann auch sehr klar sagen, wann ich sage, okay, jetzt wird mal aufgehört zu diskutieren. Wir gehen jetzt mal weiter in die Richtung. Ich glaube auch, dass du das irgendwo brauchst, gerade wenn du in so einem Startup bist, wo alles mal schnell gehen muss und auch ein bisschen Druck herrscht. Gleichzeitig glaube ich, dass ich für viele in der Firma schon irgendwo ein Vorbild bin. Ne? Also so
nicht nur in deiner Company.
Gut. Du merkst schon, dass eine weibliche Leaderin da oben als CEO, ne, das macht was mit denen so. Und ich habe das Gefühl, die haben enorm viel Power auch dadurch, die gewinnen. Das ist super schön zu sehen. Es gibt definitiv viele Situationen, wo ich behaupten würde, dass meine weibliche Empathie dazu führt, dass es einfach Situationen gibt, in denen du eben completely aus diesem Business-Talk jetzt rausgehst und sagst, okay, dir geht's gerade nicht gut, lass uns jetzt mal hinsetzen und schauen, was ich tun kann. Brauchst du irgendwas von mir und so, ne? Also einfach eine sehr empathische Art da reinbringen. Und ich glaube, dieser Mix macht es irgendwie. Du musst irgendwie harte Entscheidungen treffen manchmal, aber du musst auch wissen, wann du einfach für die Menschen da sein musst, die immer noch Menschen sind.
Denkst du, damit Frauen an die Spitze kommen können, müssen sie einen männlichen Führungsstil übernehmen? Also müssen Frauen sozusagen dann zu Männern werden?
Ich hatte genau das am Anfang von der Gründerinnenreise total stark. Ich saß da super viel in so Pitch-Präsentationen mit von Anwalt bis Investor, ne, also so Privatinvestoren bis irgendwie größerem institutionellen Investor. Und wir kamen da so rein. Ich kann mich jetzt noch dran erinnern, wir hatten immer unsere roten Anzüge an. Also wir haben auch so voll Brand haben wir voll durchgezogen und waren so total freundlich. Also wir kamen da so mit so einer total positiven Attitude rein und waren so, hey, cool, lass uns reden, so ein bisschen in der Richtung. Und da ist uns immer so eine richtig harte Kante entgegengekommen, ne? Also so Business Talk, sehr, sehr hart einfach. Und ich habe irgendwann angefangen, so auch so hart zu werden, weil ich gemerkt habe, so,
es geht gar nicht anders.
Es geht nicht anders, ja. Ich muss mit denen, wenn ich mit denen auf Eye-Level sein will, dann muss ich auch so hart sein. So, das hat sich bei mir total krass eingeprägt.
Traurig.
Richtig traurig. Und das hat sich auch mehrere Jahre so gezogen. Und das Problem ist, es ist super schwer, dann, wenn du zum Beispiel in deinem eigenen Unternehmen bist und dort dann Menschen managst, diesen Schalter wieder umzulegen und dann wieder dieser positive, smiley Manager zu sein. Das heißt, ne, du switchst die ganze Zeit zwischen so Charakteren. Das ist ganz komisch. Also so habe ich mich lange Zeit gefühlt. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, das funktioniert so nicht, weil das bin ja auch überhaupt nicht ich. Ich verstell mich ja total an dieser Stelle. Ne? Mhm. Gerade in der, wo ich so massiv in dieses Maskuline reingehe. Und ich würde sagen, ich komme immer mehr an den Punkt, dass ich so meinen persönlichen Führungsstil da finde, der zwar sehr driven ist und klare Entscheidungen setzt etc., aber der das mit einer guten Empathie irgendwie schafft zu tun. Mhm. Von daher da, nein, bitte nicht. Ja? Mhm. Auch wenn man sich ab und zu sehr so fühlt. Ich glaube, da geht es wirklich darum, relativ schnell sich zu sagen, so, ich muss so nicht sein, aber ich muss mit solchen so Situationen umgehen können. Wie mache ich das am besten? Und dann seinen eigenen Stil dadurch zu finden.
Und man kann sich ja auch viel mit anderen Unternehmerinnen austauschen, oder? Wie es andere Frauen eben machen. Wie vernetzt du dich mit anderen Gründerinnen?
Spannenderweise finde ich übrigens, dass wir uns auch unbedingt mit männlichen Gründern ein bisschen zusammensetzen müssen. Da lerne ich auch immer super viel von, ne? Also so, wie gehen die an die Themen ran? Kann ich da irgendwas adaptieren? Macht das irgendwie Sinn, was die da tun? Ja, ich glaube, das sollten wir auch immer im Blick halten. Nichtsdestotrotz, meine Gründerinnen-Netzwerke sind das Beste, was ich habe in meinem Leben. Ich bin mit ganz, ganz vielen einfach super eng befreundet mittlerweile, weil ich total liebe, dass du in deinen Female Founders-Netzwerken, du setzt dich hin, du sagst, und wie lief deine Woche? Und dann sagt die andere Person, du kannst dir nicht vorstellen, es lief so scheiße, ne? Und dann wird erstmal quasi wirklich alles ausgepackt. Und ich habe diese Transparenz irgendwie in männlichen Netzwerken nie erlebt. Ich habe das Gefühl, da wird immer sehr viel so, ey, wieder eine Million Umsatz gemacht gestern. Easy. Mhm. Und damit konnte ich gar nicht, so, das bringt mir ja gar nichts. So, danke für die Info. Mhm. Und wie geht's dir wirklich? Also so, ne? Von daher ja. Wie baue ich das auf? Ich bin tatsächlich dafür nach Berlin gezogen. Wir waren ja am Anfang in Stuttgart unterwegs und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich möchte irgendwie ein tolles Netzwerk haben, weil ich glaube, nur so kann ich eine gute Gründerin sein oder CEO sein. Und dafür nach Berlin gezogen und dann einfach angefangen, ehrlicherweise, alle, die ich toll fand, angeschrieben und gesagt, hast Bock auf einen Kaffee.
Auf LinkedIn oder
ja,
wo?
Ja, oder Instagram sogar, ne? Also so alle, wo du dachtest, ey, ich weiß nicht, ob die überhaupt Zeit für mich hat. Die hat schon so eine 4 bis 8 Jahre alte Company, aber ich finde die irgendwie richtig cool. Angeschrieben.
Voll schön. Mhm. Also würdest du sagen, das ist eigentlich das Wichtigste für dich, dass man sich an anderen Menschen auch orientiert, dass man sich unterstützt und dass man das Gefühl hat, man zieht an einem Strang und dass diese Ellenbogengesellschaft abgeschafft
wird? Das Allerwichtigste, meiner Meinung nach. Ich krieg wirklich mittlerweile einen Zustand, wenn ich zum so einem Netzwerk-Event gehe und dann kommt wieder einer von denen, hast mich verloren. Also ich gebe mir das auch nicht mehr. Nicht mal 5 Minuten meines Lebens gebe ich mir das. Ich bin weg. Von daher ja, unbedingt, weil es geht ja darum, auch voneinander zu lernen. Das ist doch wie in einer Firma, was ich vorhin erzählt habe, ja, dass wir über Fuck-ups fast mehr reden als über irgendwie alles Positive, was passiert ist, weil du aus denen ja das Spannendste rausziehen kannst und irgendwie. Warum machen wir das beim Netzwerk nicht genauso?
Total. Allerletzte Frage. Welche positive Entwicklung nimmst du wahr in der Gründerinnen-Szene?
In der Gründerinnen-Szene? Dass es sehr viele mehr werden. im Vergleich zu von vor 5 Jahren. Da habe ich, als ich mein Netzwerk in ganz am Anfang im ersten Jahr aufgebaut habe, ich glaube, ich konnte 10 anschreiben. Also jetzt mal ohne Mist, da war nicht viel. Da gab es nicht so viel. Und jetzt mittlerweile, ja, viel, viel mehr kommen. Richtig, richtig schön. Tolle Entwicklung auf jeden Fall. Jetzt wird es noch Zeit, dass sie alle VC-Kapital kriegen oder auf jeden Fall an Kapital kommen, weil das ist gerade noch so das Thema. Aber da passiert einiges. Und ich habe auch da das Gefühl, dass ganz viele das mit diesem Ego-Game und ich erzähle jetzt, wie viel Milliarden ich in 3 Jahren machen werde, die haben da alle keinen Bock mehr drauf. Und das ist so eine schöne, da fühlt man sich einfach so richtig so wohl, ja. Und da halten auch viele sehr, sehr stark zusammen. Also das ist total das tolle Environment, um drin zu sein, ja.
Das ist sehr schön. Und das lässt doch ein wenig Hoffnung übrig, dass die Welt zu Barbieland wird.
Ganz genau.
Da möchte ich nämlich leben. Ich würde jetzt gerne ganz kurz zu den G-Tipps kommen. Mhm. Das ist eine kleine Rubrik, wo du den ZuhörerInnen etwas mitgeben kannst, so das Wichtigste zu dem Thema. Unsere G-Tipps. Was würdest du gerne jungen Gründerinnen mitgeben?
Die meisten, mit denen ich dazu spreche, weil es kommen ja einige junge Gründerinnen zu mir oder ab und zu halte ich mal so einen Uni-Vortrag oder so. Und das Erste, was ich immer gefragt werde, ist, ja, aber ich muss jetzt erstmal Geld raisen. Ich muss jetzt irgendwie an Geld kommen, weil sonst kann ich ja kein Unternehmen bauen. Und da ist mir einfach ganz wichtig, nein, bitte nicht. Ja, also du kannst diesen Product-Market-Fit, wie man das so schön im Gründerinnentum sagt, also den Beweis, dass für deinen Preis und dein Produkt sozusagen Leute bereit sind, Geld zu zahlen oder sei es eine App, ja, dass die irgendwie genutzt wird oder wie auch immer, also einfach diese Bereitschaft vom Markt, dass dein Produkt wichtig ist, das kannst du so smart ohne Geld bekommen. Ich mache dir ein Beispiel. Wir haben damals einfach für, glaube ich, 500 Euro Werbebudget 5.000 Personen in eine Facebook-Gruppe damals noch geholt, haben gesagt, ihr seid jetzt unser Testing-Hub, ja, und wir wollen, dass ihr gemeinsam mit uns die Produkte testet und irgendwie auch natürlich die ersten Produktkäuferinnen seid. Haben dann damals so einen Supplier überredet, dass der uns irgendwie mit Biobaumwolle ein paar Tampons durchlaufen lässt. Also es war so, da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt. Haben bei Flyer Alarm so Rundboxen für Getränkeverpackungen einfach bedruckt, ja, und haben da Tampons reingesteckt und haben gesagt so, hier, unser neues Packaging, was sagt ihr? Würdet ihr das kaufen? Testet die Produkte etc. pp. Und dadurch haben wir die immer noch treuesten 1500 Kundinnen gewonnen.
No way!
Ja, die uns halt super viel Feedback gegeben haben und auch ne, mit uns den Preis eingependelt haben, wo kann man da liegen etc. Also, und das war dann unser Beweis, mit dem wir dann irgendwie wieder in diese Finanzierungsthemen reingegangen sind. So, weil ganz viele wollen einfach erstmal Geld, dann entwickelst du ein Produkt, was meistens dann aber total das Falsche ist für den Markt, ja. Also ohne Geld geht ganz viel. Und auch Bootstrap geht ganz viel. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, man kann sich ungefähr vorstellen, wie das damals war, als wir so ja nach Hause zu unseren Eltern gekommen sind und in unseren Freundeskreis und dann auch natürlich in die ersten Expertinnenrunden und gesagt haben so, ey, Johnson & Johnson, also OB, who this? Wir ändern den Markt, ja. Also los geht's, so. Und alle so, oh mein Gott, was machen die da? Das wird niemals erfolgreich sein, so. Wenn ihr dran glaubt und richtig dafür brennt und bereit seid, in dieses kalte Becken vor euch zu springen, dann go for it. Lasst euch nicht ausreden, dass das irgendwie die falsche Richtung ist. Weil ihr werdet so viele Zweifel auf dem Weg treffen. Die werden euch immer sagen, das kann nicht funktionieren.
Ja, voll gut. Und ich glaube, was auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, den man mitnehmen kann, vernetzt euch mit anderen GründerInnen. Ja. Lernt von anderen, hört zu, schaut euch auch TED-Talks an. Ich glaube, man kann auch so viel Motivation gewinnen, wenn man Erfolgsstories hört, aber auch andere Niederschläge mitbekommt. Also wirklich einfach sich informieren, dabei sein und wenn man eine Idee hat, sie dann auch verfolgen und wie du gesagt hast, ins kalte Wasser springen.
Genau, ich mache an der Stelle, es gibt BusyNetz, das ist so eine Gründerinnen, gerade für so Starter, ne, die gründen wollen, Community, die treffen sich in verschiedensten Städten Deutschlands. Wir hosten das, das heißt bei uns im Büro findet das Ganze statt. Und da geht es vor allem genau darum, dass du quasi Gründerinnen, die entweder schon gerade angefangen haben oder halt eben noch sich nicht trauen und sich noch nicht sicher sind, zusammenholst und dass sie gemeinsam diesen ersten Prozess zusammengehen. Von daher auch da gibt es super Clubs, Communities, die genau dafür ausgerichtet sind, dass man Leute kennenlernt. Einfach loslegen.
Mega cool. Mhm. Danke für den Tipp.
Gerne.
Danke, dass du da warst. Danke, dass du so viel erzählt hast. Und ich bin mir sicher, dass du ganz viele GründerInnen gerade inspiriert hast. Mich auch. Dankeschön, Anni. Und auch danke an dieser Stelle an alle ZuhörerInnen. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt, auch auf YouTube. Also abonniert uns gerne da und aktiviert die Glocke. Gebt uns gerne Feedback oder irgendwelche Wünsche auf Social Media, denn wir haben auch einen Instagram-Kanal, wie der heißt g.spot.podcast. Nachrichten schreiben, folgen. Ich freue mich über alles, was ich von euch höre. Na dann, bis nächsten Mittwoch. Ciao. Dankeschön.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Peace Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke. Ton und Schnitt Leon Waterkamp und Christian Pfeiffer.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt's bitte keinem.
Diese Episode wurde dir präsentiert von AirUp. Mehr Wasser trinken, dank Geschmack durch Duft.